Predigtext steht im 14. Kapitel des Markus-Evangeliums, ab Vers 3. Da Jesus zu Bethanien war, in Simons des aussätzigen Hause, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und köstlichem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da waren aber etliche, die wurden unwillig und sprachen untereinander, was soll doch diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl um mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und sie den Armen geben, und fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Neben Jesus tauchen hier in dieser Geschichte zwei verschiedene Personengruppen auf. Und man kann mal sehen, haben die uns etwas zu sagen in unserem Leben? Wem gleichen wir wohl? Spiegeln wir uns in einer dieser beiden Personengruppen vielleicht wieder? Da ist einmal diese Frau, die zu Jesus kommt. Der Name wird gar nicht gesagt, es wird nichts weiter erzählt, ob sie reich oder arm war. Sie bringt etwas mit, und zwar ein Alabasterbüchschen mit Salböl drin. Alabaster musste man einführen in Israel, Importware. War teuer. Und Nardenöl erst recht. Und der Wert dieses Ganzen wird uns ja auch genannt. Die anderen Leute sagen, das ist mehr wert als 300 Silbergroschen. Und wenn man einmal umrechnet auf heutige Verhältnisse oder überhaupt umrechnet, dann kann man sagen, das ist ein Jahreslohn. Ich weiß nicht, was Sie verdienen im Jahr. Aber stellen Sie sich einmal vor, das, was Sie im Jahr verdient haben, verpulvert diese Frau hier in einem Augenblick über dem Kopf von Jesus. 60.000 Mark. Kann man sich denken, dass da Leute sind, die sagen, so geht's doch nicht. Kirche muss sparsam sein. Und Jesus, du musst doch hier einschreiten. Du hast immer in deinem ganzen Leben für andere gelebt. Du hast dir kein eigenes Haus gebaut. Du hast nicht irgendwie dich herausgeputzt, damit andere merken, hoppla, das ist ein König. Der hat auch eine goldene Krone auf oder so etwas. Das ist doch alles nicht deine Art, Jesus. Wie kannst du das zulassen? Du hast doch das, was du hattest, eingesetzt für andere, die in Not waren. Du hast Kranke geheilt. Und so hätte doch dieses Geld hier oder dieses Öl hätte erstmal zu Geld gemacht werden müssen und dann dieses Geld den Armen gegeben werden. Das ist ganz vernünftig gedacht und sicher ganz, ganz richtig. Denn Jesus will keinen Prunk, Jesus will keinen Pomp. Die Leute, die hier mit ihm zusammen sind, wird nicht gesagt, ob es die Jünger sind, aber wahrscheinlich doch, haben das schon richtig verstanden. Und doch ganz falsch. Offensichtlich ganz falsch, denn Jesus gibt ihnen gar nicht recht. Er sagt, lasst diese Frau. Sie hat es richtig gemacht. Sie hat es gut gemacht. Na, jetzt wird's aber alles verdreht. Wieso hat sie es gut gemacht? Einfach 60.000 Mark so einfach verpulvern? Dafür hätte Jesus eine ganze Straße in Jerusalem kaufen können für dieses Geld. Häuser und die dann vermieten und dann mit den Einnahmen wieder die Armen unterhalten. Nicht besserer Umgang? Warum gibt Jesus seinen Jüngern nicht recht? Sie denken doch so logisch und so klar. Aber sie denken auch eben nur vom Nutzeffekt her. Und wenn wir vom Nutzeffekt her denken, werden wir ganz kühle, berechnende Leute. Leute, ja, die gesetzlich rechnen auch. Die dann sagen, wir sind doch in der Nachfolge Jesu. Wir leben mit Jesus. Was müssen wir alles tun? Das und das und das und das. Aber so hat diese Frau offenbar nicht gerechnet. Diese Frau ist nicht eine orthodoxe, gläubige Frau, die Jesus irgendwie kennengelernt hat, seine Lehre für richtig hält. Für sie ist Jesus nicht ein Volkshochschullehrer, der jetzt einen Kurs in Lebenskunde absolviert und sie daran teilnimmt. Sie sagt, das ist richtig, was du sagst, und ich werde versuchen, das jetzt in die Tat umzusetzen. Das ist nicht der kalte Rationalismus, sondern eine wirkliche Liebe zu Jesus. Und darin unterscheidet sich die Frau von den Jüngern. Sie liebt Jesus. Und die anderen, die mit Jesus zusammensitzen, sie haben das alles gehört, was er sagt, und wollen es auch verwirklichen. Die haben sicher ein Interesse an den Armen, dass sie jetzt darauf kommen. Aber sie liebt Jesus. Und Jesus gibt dieser Frau recht. Und Liebe ist immer verschwenderisch. Liebe ist immer überfließend. Liebe ist nicht berechnend. Liebe fragt nicht nach dem Nutzeffekt. Eine komische Ehe, wo ein Ehepartner den anderen so abtaxiert und sagt, was hab ich wohl von dem? Ein komisches Christsein, was so Jesus nach dem Nutzeffekt abtaxiert und sagt, lohnt sich das mit Jesus so? Oh ja, er ist für Menschen am Kreuz gestorben, das brauche ich auch. Vergebung der Sünden brauche ich. Richtig, werde ich mir holen. Vergebung der Sünden. Ich brauche auch Zufriedenheit. Ich brauche auch ein geführtes Leben. Ich verlaufe mich so schnell in falsche Richtungen. Ich sollte in seinem Wort wirklich mehr lesen, damit ich seine Gebote und seine Regeln, die ich als gut erkannt habe, wirklich tue. Ich brauche Zufriedenheit. Ich brauche einen Sinn in meinem Leben. Leute, kommt zu Jesus, Jesus gibt euch Sinn im Leben. Richtig, ganz richtig. Aber Jesus möchte nicht nur einer sein, der uns in vieler Beziehung nützt. Er möchte uns nicht nur nützlich sein hier und da, sondern er möchte, deshalb ist er gekommen, deshalb ist er gestorben, deshalb ist er auferstanden, deshalb steht er vor einem jeden heute, weil er möchte, dass wir ein Verhältnis der Liebe mit ihm haben. Das brauchen wir. Wir brauchen die persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und alles andere gibt er uns dazu. Haufenweise kleinen Nutzen gibt er uns dazu und wir sollten dankbar sein dafür, für all das, was er uns gibt. Aber wer zu Jesus kommt, um all der kleinen Nutzeffekte willen, der wird in dieser Haltung sein wie die Jünger hier. Und der wird seines Lebens mit Jesus wahrscheinlich nicht froh werden, sondern der wird immer fragen, und wenn man mit Jesus geht, dann muss man ja auch was für ihn tun. Was muss ich denn tun, ohne mich jetzt so ganz zu verausgaben? Das ist doch ein Krampf. Das ist meine Frage, was muss ich für Jesus tun? Oder das ist meine Haltung Jesus gegenüber, ich hab dich lieb. Und aus der Liebe zu dir möchte ich gerne dich auch erfreuen. Wie kann ich dich erfreuen? Ich kann jetzt nicht so ein Nardenöl mir aus irgendwo Indien herbeschaffen und dir das auf das Haupt gießen, um damit deutlich zu machen, du bist der König, du bist der, dem meine ganze Ehrerbietung gebührt. Was kann ich denn tun? Oh, Liebe macht erfinderisch. Brauchen wir eigentlich in der Predigt nicht zu sagen. Oder es gibt auch Lehrbücher, glaube ich, für Verliebte, die denen dann Vorschläge machen, was sie alles tun können, um ihren Geliebten zu erfreuen. Aber ich weiß nicht, ob das Verliebte lesen. Sie sind sicher viel zu sehr beschäftigt, damit den anderen zu erfreuen, als dass sie Zeit hätten, sowas zu lesen. Brauchen wir sicher nicht zu sagen. Liebe macht erfinderisch. Liebe nimmt sich Zeit für Jesus. Möchte gerne mit ihm zusammen sein. Mit ihm reden. Liebe will tun, was der andere möchte, was ihn erfreut. Liebe will gehorsam sein, nicht weil es da jetzt schwarz auf weiß steht und ich ja doch ein Christ bin und ich muss das jetzt auch tun, sondern weil ich Jesus Christus lieb habe und er wäre traurig und ich will ihn nicht traurig sehen. Liebe will den anderen doch nicht traurig sehen. Liebe ist überwältigt von dem anderen, von dem, was er tut. Das ist unsere Haltung Jesus gegenüber. Die Dankbarkeit, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Du hast deine Liebe so unter Beweis gestellt zu mir und du hältst es so aus mit mir, auch jetzt. Du bist so langmütig und so freundlich und so geduldig mit mir und schenkst und schenkst und schenkst. Herr Jesus, ich komme nicht nach mit meiner Liebe, aber ich möchte gern mehr nachkommen. Das ist die Haltung dieser Frau. Und sie rechnet deshalb nicht. Sie gibt diesen Jahreslohn hin, verschwendet sich an Jesus. Ist ein bisschen von dieser Verschwendung Jesus gegenüber in unserem Leben. Haben wir gemerkt, wer er ist? Deshalb sagt Jesus, lasst sie. Sie hat ein gutes Werk getan. Sie weiß nämlich, oder sie ahnt, wer ich bin. Dass ich es wert bin. Mehr als den Jahreslohn. Obwohl ich nichts für mich beanspruche. Jesus sagt, ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Nur auf, kümmert euch ruhig um Arme. Jesus sagt nicht, wir sollten jetzt alles Geld den Armen entziehen. Nein, nein. Wir können gerade auch darin unsere Liebe zu Jesus heute zeigen. Aber es ist doch eigenartig. Den Armen wird nicht geholfen, oder ja, sehr spärlich geholfen, wo wir nur von diesen Geboten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ausgehen. Werke der Nächstenliebe sind da entstanden, wo Menschen Jesus lieb gewonnen haben. Achten Sie mal darauf. Gehen Sie mal die Geschichte durch. Und da werden Sie feststellen, da wo Menschen Jesus lieb gewonnen haben, da sind sie im sozialen Bereich aktiv geworden. Zur Zeit des Pietismus war ein Schimpfwort für die Frommen, für die, die so viel Zeit verbracht haben im Gebet, die so viel Zeit verbracht haben im Gespräch mit Jesus und im Hören auf sein Wort. In dieser Zeit sind Waisenhäuser gegründet worden, etwas Neues für diese damalige Zeit. Die hatten auf einmal einen Blick für den Nächsten. Nicht nur theoretisch, man sollte sich doch auch um die Armen kümmern. Es ist ja furchtbar mit diesem Hunger in der Welt. Und die Regierungen sollten doch mal und so weiter. Nein, sondern da haben Leute dann angepackt und haben das, was sie tun konnten, getan. Oder in Zeiten der Erweckung, da haben sich junge Frauen zusammengetan und haben gesagt, wir wollen uns um Kranke kümmern. Diakonissenhäuser sind da entstanden, lange bevor es eine staatliche Krankenpflege gab. Mission ist nicht dadurch entstanden, dass Leute gesagt haben, wir müssen aber doch auch in andere Länder gehen. Diese Vorsätze zerbrechen sehr schnell, wenn die Schwierigkeiten kommen. Mission hat seinen Ursprung in der Liebe zu Jesus und in dem Gehorsam, der aus der Liebe kommt. Gesellschaftliche Auswirkungen. Oder wie ist das mit der Abschaffung des Sklavenhandels? Sklavenbefreiung. Wenn Sie da einmal nachlesen, stoßen Sie darauf, dass da Menschen waren, die Jesus lieb gewonnen haben. Und deshalb sich um die Mitmenschen gekümmert haben. Neue Sozialgesetze entstanden sind. Hier ist der treibende Motor. Hier ist die Kraftquelle. Der Nächste kommt nicht zu kurz, sondern im Gegenteil. Da, wo wir Geld für Jesus übrig haben, haben wir Geld für den Nächsten übrig. Da, wo wir Zeit für Jesus übrig haben, haben wir Zeit für den Nächsten übrig. Da, wo Menschen ein brennendes Herz haben für Jesus, da kümmern sie sich brennend um andere Leute. Da sind sie im Einsatz in der Gemeinde. Eigenartig. Ich müsste sagen, die haben doch ihre Zeit schon anders verplant. Nein, offensichtlich ergänzt sich das. Weil sie so ihre Liebe zu Jesus praktisch zeigen. Wie ist unsere Haltung zu Jesus? Ist es diese kühle, rechnerische, wo als Christ muss ich doch? Oder ist es diese Liebe, die nicht den Nutzeffekt vor Augen hat, sondern den, der mich liebt und den ich wieder lieben möchte? Dem ich sage, Herr, ich bin traurig, dass ich noch so weit dahinter zurückbleibe. Ich bitte dich, entfach du meine Liebe zu dir.